NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. April 1905. Der erste Intelligenztest wird vorgestellt.
Es ist das besterforschte und belastbarste Konstrukt in der Psychologie überhaupt.
Das Zeichen wahrer Intelligenz ist nicht Wissen, sondern Fantasie. Albert Einstein.
Im Grunde haben alle Definitionen eins gemein.
Menschen, die sich mit ihrer Intelligenz rühmen, sind Verlierer. Stephen Hawking.
Die Fähigkeit, sich auf komplexe und neuartige Anforderungen der Umwelt schnell und schlüssig und eben folgerichtig einzustellen.
In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Der Dalai Lama.
Einstein, Hawking, der Dalai Lama. Drei Menschen, die ihre Intelligenz im Leben sehr unterschiedlich eingesetzt haben. Die gezeigt haben, was die Kraft des Geistes bewegen kann und wo ihre Grenzen sind.
Die intelligentesten Menschen sind nicht unbedingt diejenigen, die dann auch am besten führen können.
Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb hat das Thema Intelligenz, vor allem ihre Mess- und Vergleichbarkeit, in den vergangenen 100 Jahren nichts an Faszination verloren. Doch wie verlässlich sind Tests oder Befragungen zur Intelligenz eines Menschen? Rüdiger Hossip, einer der führenden deutschen Entwickler von solchen Verfahren, bringt es auf den Punkt.
Für schlechte Leistungen kann es sehr viele Erklärungen geben. Für gute Leistungen in einem Intelligenztest gibt es meist nur sehr wenige. Also man kann sich dumm stellen, das Gegenteil ist sehr viel schwieriger.
Es gibt heute Tausende von unterschiedlichen Intelligenztests. Kaum einer ist umsonst zu haben. Im Gegenteil, man kann von einer regelrechten Psycho-Intelligenztest-Industrie reden. Das war zu Beginn noch nicht so. Die Mutter aller Intelligenztests hatte vor allem das Wohl von Kindern im Sinn. Paris am Ende des 19. Jahrhunderts. Das Schulsystem war noch nicht so differenziert, wie wir es heute kennen. Hochbegabte und geistig zurückgebliebene Kinder saßen in einer Klasse. Das behindere das Tempo und die Qualität des Unterrichts, beklagten sich viele Lehrer und wünschten sich, die Schulreife der Kinder frühzeitig zu testen. Der Bochumer Psychologe Rüdiger Hossip.
Da ging es darum, gering- oder unterprivilegierte Kinder systematisch zu fördern, die dann auf Sonderschulen verwiesen wurden, über das Lehrerurteil hinaus. Und das ist eine auch heute noch brandaktuelle Aufgabenstellung.
Das Erziehungsministerium in Paris reagierte und beauftragte den Sorbonne-Psychologen Alfred Binet und sein Team, einen solchen Test zu entwickeln. Im Prinzip also die Intelligenz zu messen.
Seit 20 bis 30 Jahren ist die Frage der Intelligenzmessung immerwährend an der Tagesordnung gewesen,
schrieb Alfred Binet in seinem Buch Die neuen Gedanken über das Schulkind.
Was hat man nicht vorgeschlagen? Bilderrätsel zu raten, Textlücken auszufüllen, eine schlechte Schrift zu entziffern, einen verwickelten Gedanken zu verstehen, eine Maschine auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, einen Mechanismus auszudenken, eine Zeichnung zu beurteilen, einen Widersinn aufzuspüren, eine Reihe abstrakter Worte darzulegen und so weiter und so weiter.
Alfred Binet wurde 1857 in Nizza geboren. Wie viele Kinder aus gutem Hause studierte er in Paris, zunächst Rechtswissenschaften. Schon während des Studiums bekam er Kontakt zu Medizinern und Psychologen. Themen wie Hypnose oder Hysterie faszinierten ihn. 1889 gründete er ein psychophysiologisches Laboratorium an der Sorbonne und begann schon ein Jahr später mit seinen Experimenten. Die ersten Versuchskaninchen waren seine eigenen Töchter. Dabei fiel ihm auf, während sich die fünfjährige Madeleine auf jede Aufgabe sorgfältig konzentrierte, handelte die zwei Jahre jüngere Alice eher impulsiv. Binets Schlussfolgerung, Persönlichkeit und Lebensalter mussten also berücksichtigt werden bei der Gestaltung des Tests. Das formulierte er so.
Man denkt eine große Zahl von Proben aus, die schnell ausgeführt werden können und zugleich genau sind. Ferner sollen sie eine ansteigende Schwierigkeit darstellen. Dann stellt man auf diese Art eine Stufenleiter der Intelligenz auf, mit Hilfe derer man bestimmen kann, ob eine Person die Intelligenz ihres Alters hat oder ob sie im Rückstande oder im Vorsprung ist und wie viele Monate oder Jahre dieser Vorsprung oder Rückstand beträgt.
1904 erteilte das Ministerium den schon erwähnten Auftrag. Es war der letzte Anstoß für den Test, der am 28. April 1905, heute vor 115 Jahren, dann der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Er bestand aus 30 Aufgaben.
Aufgabe 1, das Sehen.
Dabei werden die Bewegungen von Augen und Kopf beobachtet.
Aufgabe 2, durch taktile Erregung ausgelöstes Greifen.
Hier wird geschaut, ob der Gegenstand in den Mund genommen wird.
Aufgabe 3, durch visuelle Wahrnehmung ausgelöstes Greifen.
Jetzt wandert die Aufmerksamkeit allmählich von rein sinnlichen Wahrnehmungen zu kognitiven Leistungen des Gehirns, basierend auf Erfahrungswerten.
Aufgabe 11, Wiederholung dreier Ziffern.
Allmählich wird die Gedächtnisleistung geprüft.
Aufgabe 18, Zeichnen aus dem Gedächtnis.
Jetzt reichen die Anforderungen bereits an das Niveau junger Erwachsener.
Aufgabe 24, Finden von Reimen.
Und der Wortschatz wird immer wichtiger.
Aufgabe 30, Definition abstrakter Begriffe.
Alfred Binet ahnte offenbar früh, dass die mit seiner Methode erhobenen Resultate falsch interpretiert werden könnten. Zum Nachteil besonders von Menschen mit geringer Intelligenz.
Meistens sind sie abstrakten Gedanken unzugänglich, aber sie haben eine geschickte Hand. Im Zeichnen und vor allem in Handarbeit bekommen sie gute Noten. Das Werkzeug interessiert sie mehr als die Feder. Das ist aber kein großes Übel, wenn sie später gute Arbeiter werden sollen. Auch wenn sie der Klassenlehrer wenig intelligent findet, so hat der Meister Achtung vor ihnen.
Binet hat den heute geläufigen Intelligenzquotienten, den IQ, nicht erfunden, aber seinen Grundgedanken. Mit jeder der 30 Fragen war ein bestimmtes Lebensalter verbunden, in dem die Menschen diese Aufgabe lösen können sollten. Das wurde dann als normal betrachtet und entspricht heute einem IQ von 100. Konnte ein Kind Aufgaben lösen, für die es eigentlich noch zu jung war, galt es als überdurchschnittlich intelligent. Und umgekehrt. Die Fachwelt horchte auf. Schon bald wurden auf Binets Grundlage weitere Testverfahren entwickelt. Allerdings hatten diese nur selten das Wohl von Schulkindern im Sinn, sagt der Psychologe Rüdiger Hossip.
Ein ganz wichtiger Punkt der Intelligenzmessung markiert das Jahr 1917. Die Amerikaner markieren den Beginn der angewandten Psychologie mit dem Datum der Kriegserklärung der Amerikaner an das Deutsche Reich. Man hat damals eine zweistellige Millionenanzahl von Rekruten getestet. Da gibt es diesen sogenannten Army Alpha. Das ist der Test für diejenigen, die schon alphabetisiert waren, die also lesen und schreiben konnten. Das konnten die meisten zu der Zeit nicht.
Hier ging es um militärische Interessen. Darum, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu setzen. Schlussendlich also um den Erfolg auf dem Schlachtfeld. Und daran hat sich auch Jahrzehnte später nichts geändert. Nur, dass die Schlachtfelder andere geworden sind. Heute geht es um sportlichen, politischen oder wirtschaftlichen Erfolg. Zumindest im Ausland. Dr. Rüdiger Hossip ist Wirtschaftspsychologe und leitet das Projektteam Testentwicklung an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist Träger des Alfred-Binet-Preises, mit dem besondere Leistungen für die psychologische Diagnostik ausgezeichnet werden. Hossip hat mit seinen Mitarbeitern verschiedene bundesweit und sogar international verwendete Testverfahren entwickelt. Er wundert sich über den Umgang mit Intelligenztests in Deutschland.
Wir können davon ausgehen, dass im westlichen Ausland oder auch weltweit gerade Intelligenztests zur Besetzung von Positionen in Wirtschaft, Organisation und Verwaltung etwa 10 bis 20 Mal so häufig eingesetzt werden wie in Deutschland. Wir sind da tatsächlich Entwicklungsland Nummer 1 und es ergeben sich einfach handfeste wirtschaftliche Vorteile, wenn man genauer weiß, wen man wo ansetzen kann. Die nicht realisierten wirtschaftlichen Vorteile, dies komplett zu unterlassen, das dürfte etwa, so sehen die Kalkulationen aus, 100 Milliarden pro Jahr kosten.
Live aus der Personalabteilung, Bewerberquartett.
Mein Bewerber hat mal ein ganzes Semester Informatik studiert.
Glückspilz. Meiner spielt nur Computerspiele.
Kann ich locker.
Auf was achten Unternehmen im Jahr 2020 bei der Auswahl von Kandidaten, besonders bei denen für gehobene Positionen? Welche Rolle spielt dabei die Intelligenz und vor allem welche Art von Intelligenz? Die Dortmunder Firma Vilo gilt als weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von energieeffizienten Wasserpumpensystemen. Das 150 Jahre alte Unternehmen hat fast 8000 Beschäftigte in mehr als 50 Ländern. Patrick Nier ist als Personalvorstand in der Konzernzentrale dafür verantwortlich, dass Vilo möglichst immer die richtigen Mitarbeiter auswählt, vor allem für Führungspositionen.
Die intelligentesten Menschen sind nicht unbedingt diejenigen, die dann auch am besten führen können. Bei der Führungskompetenz geht es sicherlich um gewisse Basics, die die Leute auch lernen können. Es geht aber auch um eine gewisse Empathie, die sie mitbringen müssen und auch den Willen, Menschen weiterzuentwickeln in der Organisation.
Vilo ist eine jener Firmen, die mit ihrem Know-how ständig Innovationen produzieren müssen, um damit ihren Spitzenplatz im internationalen Wettbewerb zu verteidigen. Das geht vor allem über kreative Naturwissenschaftler und Ingenieure. Menschen, mit denen der Personalvorstand Patrick Nier keinen klassischen Intelligenztest machen würde.
Gut, die Ingenieure bringen ja in der Regel schon mehr mit als nur den reinen Intelligenztest, sondern die haben ja schon ein Studium hinter sich, teilweise schon am Lehrstuhl gearbeitet, eine Promotion hinter sich, sodass man auch schauen kann, wie effizient waren sie schon in dem, was sie gemacht haben, welche fachlichen Schwerpunkte haben sie auch schon gesetzt. Insofern haben wir ja verschiedene Anhaltspunkte, die jetzt über so einen reinen Intelligenztest hinausgehen.
Die Personalabteilung verzichtet auch auf sogenannte Assessment Center, also Testprogramme, in denen eine ganze Gruppe von Bewerbern verschiedenen Aufgaben gleichzeitig ausgesetzt ist und wo auch die Durchsetzungsfähigkeit eines Bewerbers innerhalb der Gruppe beobachtet wird. Vilo setzt auf etwas scheinbar altmodisch Wirkendes, auf das persönliche Gespräch. Das sei der beste Weg, die Stärken und Schwächen eines Bewerbers einzuordnen.
Wir wollen nicht die intelligentesten Menschen automatisch zu Führungskräften machen. Wir haben da verschiedene Karrierepfade definiert und da geht es nicht nur um Führungskarrierepfade, sondern auch um Expertenkarrieren oder auch um Projektkarrieren.
Intelligenztests, die im Kern noch auf den Ideen von Alfred Binet beruhen, macht das Unternehmen nur noch bei der Auswahl von Auszubildenden, vor allem in den gewerblich-technischen Berufen. Für die akademischen und anderen gehobenen Positionen praktiziert Vilo seit 5 Jahren ein Verfahren, das Patrick Nier Kompetenzmodell nennt.
Wir wollen Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen. Da geht es aber auch darum, dass wir sagen, wir wollen Menschen mit einem gewissen strategischen Blick auf die Dinge haben. Nur mal um 2 Beispiele zu nennen. Und dieses Kompetenzmodell haben wir Vilo-spezifisch erarbeitet und genau das wird auch nun überprüft.
Wer heutzutage über menschliche Intelligenz redet, kommt an einem sehr modernen Begriff nicht vorbei, dem der künstlichen Intelligenz. Übertreffen Rechnerprogramme die Denkleistung des Gehirns und lösen es auf Dauer ab? Schachcomputer, die gegen Großmeister antraten, machten den Anfang dieses Wettstreits. Inzwischen geht es weniger um Höchstleistungen, sondern um langweilige Routineaufgaben, derer sich der Mensch gerne entledigt und lieber einen Algorithmus entscheiden lässt. Für den Bochumer Psychologen Rüdiger Hossip ist so etwas noch nicht aktuell.
Der Begriff künstliche Intelligenz ist eigentlich in sich widersprüchlich. Es gibt 2 Möglichkeiten. Das eine ist, es wird vorher ein Algorithmus programmiert, der auf der Basis der Erkenntnisse ruht, die man bisher hat. Das ist dann nichts anderes als jetzt, nur in einer anders computergestützten Durchführungsform. Und das andere wäre, wir wissen nicht, was der Algorithmus tut. Er ist also nicht vorher festgelegt. Und dies würde uns in allen Bemühungen um Pluralität in der Gesellschaft, um Transparenz, um Fairness, um Mitbestimmung sicherlich 100 Jahre zurückwerfen. Das kann niemand wollen, dass wir nicht wissen, was das System macht. Und das ist auch klar rechtswidrig.
Übrigens werden noch immer häufiger Intelligenztests angeboten, die behaupten, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Testexperte Hossip ist skeptisch, ob das auch wirklich so ist und vermutet eher, dass mit dem neuen Modebegriff der Verkauf dieser Testverfahren angekurbelt werden soll. Vielleicht hat ja der kanadische Autor und Psychologe Lawrence Johnston Peter mit seiner Anmerkung recht.
Der beste Intelligenztest ist, was wir mit unserer Freizeit anfangen.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an den ersten Intelligenztest, der am 28. April 1905 vorgestellt wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.